geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Geborgte Zukunft bei Radio Frei. Ich bin Uwe und heute geht es um entwicklungspolitische Leitlinien, die für Thüringen gerade überarbeitet werden. Die bisherigen Leitlinien stammen noch aus dem Jahr 1996, bedürfen also einer Anpassung an den Stand der Zeit. Wir werden klären, was das eigentlich ist und warum sich alle deutschen Bundesländer solche Leitlinien gegeben haben. Darüber spreche ich mit Anne Quart, der Staatssekretärin im Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz aus Brandenburg. Im Anschluss stellen einige Mitglieder der Steuerungsgruppe zur Überarbeitung der Thüringer Leitlinien ihre Positionen in unterschiedlichen Teilbereichen vor. Der Hintergrund ist, dass am 15. September im Haus Dacheröden in Erfurt in der Zeit von 14 bis 18 Uhr eine Dialogveranstaltung mit der Zivilgesellschaft zur Fortschreibung der entwicklungspolitischen Leitlinien stattfinden wird. Dort wird der derzeitige Bearbeitungsstand vorgestellt und diskutiert. Ziel ist es, diese Vorlage zu präzisieren und zu ergänzen. Bevor wir uns den Inhalten widmen, aber erstmal ein paar Takte Musik.
Take a look around. There's so many things that I would like to change, but I'm not moving. I'm not moving at all. I said, whoa, there's no reason to be found. No excuse for me. Hobbies are expecting things that I'm not doing. No way. Practice, I'm a hypocritic fucker, but that's pretty effective. I know something's wrong, I know something's wrong. But whoa, when I take a look around, there's so many things that I would like to change, but I'm not moving, I'm not moving at all. I said, whoa, there's no reason to be found. No excuse for me, hobbies are expecting things that I'm not doing. No way.
Am Telefon begrüße ich Anne Quart, Staatssekretärin im Ministerium für Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg. Schönen guten Tag, Frau Quart.
Guten Tag.
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, sehr gern.
In Brandenburg gibt es ja bereits seit 1999 entwicklungspolitische Leitlinien. Diese wurden 2012 überarbeitet. Zum Einstieg interessiert mich und sicherlich auch unsere Hörerinnen und Hörer, weshalb sich ein Bundesland solche Leitlinien gibt, wo doch Entwicklungspolitik vordergründig eine Aufgabe des Bundes ist und es dafür sogar ein eigenes Ministerium beim Bund gibt.
Ja, es ist tatsächlich so, dass das Grundgesetz festlegt, im Artikel 32, die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten Sache des Bundes ist. Das heißt, die deutsche Außenpolitik wird also in erster Linie von der Bundesregierung verantwortet, was aber nicht bedeutet, dass die deutschen Länder sich hier zurücklehnen können und auch wollen, denn wie wir alle wissen, leben wir in einer globalen Welt. Das betrifft uns alle und hier muss auch jede staatliche Ebene ganz selbstverständlich ihren Beitrag leisten. Und das ist auch der Grund, warum die deutschen Länder sich seit gut 60 Jahren in der Entwicklungspolitik engagieren, was lange Zeit, muss man leider sagen, eher unbekannt war. Und daher haben sich die Länder 2013 dazu entschlossen, über eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit mehr ihre Arbeit bekannt zu machen. Es gibt ein Internetportal, entwicklungspolitik-deutsche-länder.de, wo sehr schön deutlich wird, wie wirklich breit gefächert und engagiert hier die Themen, entwicklungspolitischen Themen von den Bundesländern aufgegriffen werden. Und hier kann man auch die einzelnen entwicklungspolitischen Leitlinien der Bundesländer finden mit Informationen zu allen Bereichen, in denen die Länder ihren besonderen Beitrag leisten. Das betrifft in erster Linie die Bildungsarbeit, die entwicklungspolitische Bildungsarbeit, aber auch Themen wie fairer Handel und öffentliche Beschaffung, die Zusammenarbeit im Bereich Wirtschaft, in der Wissenschaft und vor allen Dingen auch der enge Kontakt zu den regionalen Akteuren, den die Behörden und Instanzen der Länder natürlich unterhalten, insbesondere mit den vielen Nichtregierungsorganisationen. Damit kann man sagen, haben die Länder so etwas, bilden so etwas wie den Resonanzboden deutscher Entwicklungspolitik und haben in gewisser Hinsicht auch eine Scharnierfunktion inne zwischen der Bundesebene und den Akteurinnen und Akteuren vor Ort.
Genau, da haben Sie meine zweite Frage schon ein bisschen vorweggenommen, nämlich was in solchen Leitlinien drinne steht. Vielleicht können Sie das für Brandenburg sicherlich nochmal genauer erläutern.
Also die Leitlinien geben der Entwicklungspolitik ein ganz landesspezifisches Gesicht. Für das Land Brandenburg bedeutet das, dass unsere entwicklungspolitischen Leitlinien zum einen das Bekenntnis der Landesregierung zum Thema Entwicklungspolitik enthalten und beschreiben, wie seine Einbindung in den Gesamtkontext der nachhaltigen Entwicklung vorgenommen wird. Es sind die verfassungsrechtlichen Festlegungen des Landes Brandenburg noch einmal aufgerufen. Dann geht es in die ganz spezifisch brandenburgische Untersetzung mit konkreten inhaltlichen Schwerpunkten. Das sind bei uns insbesondere die Themen Bildung und Jugend, Migration und Integration, Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft und die Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen und wichtig für uns auch der gesamte Bereich der entwicklungspolitischen Kommunikation. Und darüber hinaus enthalten die Leitlinien auch die bundesweite Einbindung, also in Richtung Bundesministerien und in der Zusammenarbeit mit anderen deutschen Ländern. Was für uns besonders wichtig ist, ist die Einordnung der Entwicklungspolitik in den Gesamtkontext der nachhaltigen Entwicklung, weil für uns nachhaltige Entwicklung die Klammer ist für viele Aspekte, die ein globales Gleichgewicht und eine globale Entwicklung im Sinne aller sicherstellen sollen, die aber in der Vergangenheit eher getrennt behandelt wurden. Also beispielsweise die Aktivitäten der Umweltbewegung, Debatten im Rahmen der Globalisierung, den Bereich Sicherheits- und Friedenspolitik oder auch internationale Wirtschafts- und Finanzpolitik. Wir wollen durch den Gesamtkontext nachhaltiger Entwicklung diese Themen zusammendenken und das spiegelt sich auch wieder in der Zusammenarbeit mit den Akteurinnen und Akteuren hier vor Ort in diesen einzelnen erwähnten Bereichen.
Und welche Auswirkungen haben die Leitlinien dann auf die praktische Arbeit, sowohl in der Politik als auch der Verwaltung? Und auch, was macht das denn für die Menschen einen Unterschied? Wie wird damit gearbeitet?
Ja, wir können beobachten, dass bei uns die Leitlinien dazu geführt haben, dass die Ressorts der Landesregierung enger als vorher bei entwicklungspolitischen Themen zusammenarbeiten. Also das politische Bewusstsein konnte so gestärkt werden, sodass Entwicklungspolitik auch stärker Eingang genommen hat in Koalitionsverträge. Darüber hinaus sind die Leitlinien auch eine Orientierung, eine inhaltliche Orientierung für Nichtregierungsorganisationen, wenn sie ihre Projekte entwickeln oder gegenüber der Landesregierung Anträge auf finanzielle Unterstützung stellen. Wir können beobachten, dass der Austausch zwischen und mit den Stakeholderinnen und Stakeholdern insgesamt vertieft wurde und auch die Abstimmung mit anderen Bundesländern und auch dem Bundesentwicklungsministerium sowie mit bundesweit tätigen Nichtregierungsorganisationen so gefördert werden konnten. Und nicht zuletzt, sollte man nicht vergessen, kann damit auch unser besonderes brandenburgisches Know-how ganz gut gebündelt in aktuelle Diskussionen auf EU-Ebene eingebracht werden. Und im Rahmen der Entstehung der entwicklungspolitischen Leitlinien hat auch das brandenburgische Parlament, der Landtag, das Thema stärker aufgenommen. Heute führt ein Landtagsausschuss das Wort Entwicklungspolitik in seinem Namen. Damit nimmt natürlich das Thema auch größeren Raum in der Diskussionsagenda im Landtag ein und regelmäßig werden Nichtregierungsorganisationen eingeladen in Debatten des Ausschusses.
Sie sagten, dass die entwicklungspolitischen Leitlinien, da NGOs und auch der Landtag mit einbezogen sind. In Thüringen läuft gerade der Überarbeitungsprozess. Von daher ist für uns auch interessant, wie ist denn das in Brandenburg passiert? Wer war da einbezogen und wie ist das abgelaufen? Vielleicht können Sie dazu noch kurz was sagen.
Ja, bei uns wurde die Neufassung über 2 Jahre hinweg in Form eines ganz ausführlichen und partizipativen Dialogs organisiert mit zahlreichen Akteurinnen und Akteuren der brandenburgischen Entwicklungspolitik. Es war hier ganz wichtig, dass die Gruppen außerhalb der Landesregierung entsprechend eingebunden werden und damit auch der Grundstein gelegt wird für eine künftige enge Zusammenarbeit. Das heißt, es war wichtig, nicht nur das Know-how der Landesverwaltung, sondern vor allem auch das Know-how außerhalb der Landesverwaltung einzubeziehen in die Überarbeitung der Leitlinien, damit am Ende auch ein Papier entsteht, was eine entsprechende Bodenhaftung hat und die verschiedensten Erfahrungen unterschiedlicher Gruppen intelligent miteinander zu verknüpfen. Und im Zuge dieses Prozesses ist es auch gelungen, die unterschiedlichsten Akteurinnen und Akteure und die Inhalte im Land Brandenburg näher miteinander zu verknüpfen. Im Zuge der Neufassung der brandenburgischen entwicklungspolitischen Leitlinien wurde der sogenannte Roundtable Entwicklungspolitik installiert, der sich zu einer Art Landesplattform der Entwicklungspolitik entwickelt hat. Er besteht aus gut 40 Mitgliedern, das schwankt immer mal, das ist ein offenes Gremium. Die Mitglieder kommen aus ganz unterschiedlichen Institutionen, aus Vereinen, Verbänden, die Kirchen sind politische Vertreterinnen oder Vertreterinnen der Landesverwaltung. Mit diesem Roundtable können seitdem Erfahrungen und Ideen noch besser ausgetauscht werden und somit hat der Austausch und auch eine gewisse positive Streitkultur zu entwicklungspolitischen Themen jetzt einen festen Rahmen. Der Roundtable trifft sich jährlich und beschäftigt sich mittlerweile auch mit Themen, die weit über, sag ich mal, das klassische enge Feld der Entwicklungspolitik hinausgehen. Beispielsweise auf der letzten Sitzung hat er sich wieder einmal mit der brandenburgischen Landesnachhaltigkeitsstrategie befasst, die im kommenden Jahr weiterentwickelt werden soll und wo die spezielle entwicklungspolitische Perspektive unserer Stakeholder natürlich sehr, sehr wichtig ist.
Thank you.
Also was ich höre ist, dass die Zusammenarbeit mit den Organisationen, der Verwaltung und der Politik auf jeden Fall doch intensiviert und verbessert wurde. Nun sind ja auch gerade in Ihren Leitlinien Handlungsziele definiert. Werden die denn dann auch kontrolliert? Also gibt es eine Art Monitoring?
Wir haben jetzt nicht so Handlungsziele im engeren Sinne, weil die Leitlinien ja kein Regierungsprogramm sind. Vor allen Dingen sollen die Leitlinien ja den Dialog und die Abstimmung ermöglichen und befördern. Wir haben vor allen Dingen den Grundstein für diesen Dialogprozess gelegt mit unserem Roundtable Entwicklungspolitik. Und der tagt einmal im Jahr. In der Regel ist Tagesordnung zweigeteilt. Es gibt wechselnde Themenstellungen, wie zum Beispiel das Thema des kommunalen Engagements in der Entwicklungspolitik. Und dann gibt es immer einen festen Block zu den Erfahrungen in der Umsetzung der entwicklungspolitischen Leitlinien. Und hier sehen die Vertreterinnen und Vertreter der Landesverwaltung den Stakeholdern Rede und Antwort. Und wenn man so will, ist das vor allen Dingen das Monitoring der Umsetzung.
Also die Leitlinien sind dann wirklich im Sinne von Leitlinien auf der oberen Ebene, sage ich mal, angesiedelt, wo doch auch Ziele definiert werden, die aber eher allgemein sind, und konkret wird dann am runden Tisch miteinander gesprochen, was ist denn passiert oder was muss denn noch gemacht werden.
Ja, so sind wir natürlich auch viel flexibler und können auch auf aktuelle Entwicklungen besser eingehen, als uns jetzt immer nur statisch an dem Papier entlang zu hangeln.
Aber das ist ja mittlerweile auch schon wieder 5 Jahre alt. Gibt es denn bereits Ideen für eine weitere Überarbeitung oder ist da ein bestimmtes Intervall vorgesehen, wann das passieren soll? Ich sage das aus Thüringer Sicht, da hat es über 20 Jahre gedauert oder genau 20 Jahre gedauert, bis eine Überarbeitung anstand.
Es ist kein fester Fahrplan vereinbart worden. Wichtig ist, dass man die Leitlinien so als eine Art lebendiges, lebendes Dokument betrachten kann, die auch permanent weiterentwickelt werden können. Wie gesagt, uns ist vor allen Dingen wichtig, dass dieser Dialogprozess läuft, dass wir auf aktuelle Entwicklungen gemeinsam gut reagieren können. Und insofern kann man auch durch, ohne jetzt das komplette Papier überarbeiten zu müssen, über Einzelbeschlüsse neue Entwicklungen gut aufnehmen und integrieren. Ja, es gab bisher noch nicht eine Mehrzahl von Stimmen, die gesagt hat, wir müssen jetzt unbedingt die entwicklungspolitischen Leitlinien aktualisieren, weil sie veraltet sind. Ich glaube, die sind als Grundlage nach wie vor gültig und wir haben die Möglichkeit, auf neue Entwicklungen entsprechend einzugehen. Interessant ist eben in den Debatten, dass man versucht, viel mehr Querschnittsaufgaben noch stärker miteinander zu verzahnen. Ich habe es bereits erwähnt, im Zuge der Agenda 2030 der UN diskutieren wir eben auch im Roundtable Entwicklungspolitik verstärkt unsere Landesnachhaltigkeit. Strategie, die ja einen entscheidenden Beitrag zur Umsetzung der SDG leisten soll, oder eben auch noch eine engere Verknüpfung mit der brandenburgischen Internationalisierungsstrategie. Uns ist wichtig, dass wir jetzt nicht so ein statisches Verfahren wählen, Erarbeitung, Beschluss, dann eventuell veraltetes Dokument, dann wird es neu überarbeitet, sondern dass wir möglichst am lebendigen Dokument arbeiten und miteinander im Dialog bleiben.
Ja, das klingt ja auf jeden Fall sehr positiv. Trotzdem zum Abschluss vielleicht so die Hand aufs Herz-Frage. Hat sich denn der Aufwand gelohnt, entwicklungspolitische Leitlinien zu entwickeln, oder ist es vielleicht doch eher so eines der schönen Papiere, was dann in den Schubladen schlummert und nicht beachtet wird?
Also ich finde das Papier schön, aber ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass es nicht in irgendeiner Schublade schlummert und wenig Beachtung findet, weil es wird wirklich gearbeitet mit dem Papier. Ich habe es ja bereits erwähnt, zum einen ist tatsächlich der Austausch zwischen den einzelnen Ressorts und Bereichen durchaus intensiviert worden. Also gerade, sage ich mal, die Zusammenarbeit zwischen unserem Haus und den Ressorts für Bildung, für Umwelt, Arbeit, Soziales, Wissenschaft, Forschung, Kultur hat sich da deutlich verbessert auf Arbeitsebene. Und damit konnte natürlich dem gesamten Gebiet Entwicklungspolitik eine neue Aufmerksamkeit und auch eine bessere Qualität in der gesamten Landespolitik gesichert werden. Darüber hinaus, denke ich, kann man auch mit Fug und Recht behaupten, dass sich der Dialog mit den Akteurinnen und Akteuren der Zivilgesellschaft deutlich verbessert und auch verstetigt hat. Und das werden wir sicherlich auch alle gemeinsam weiter so tun. Und als Ergebnis aus den entwicklungspolitischen Leitlinien und der praktischen Arbeit, auch der gemeinsamen Arbeit aller Akteurinnen, gibt es eben auch regelmäßig sehr gute, sichtbare Veranstaltungen im Land Brandenburg. Wir haben, so wie andere Länder auch, das Promotorinnenprogramm zu laufen zu Themen von Entwicklungspolitik und nachhaltiger Entwicklung gemeinsam mit dem BMZ. Und wir haben zum Beispiel auch im vergangenen Jahr gemeinsam mit der EU-Kommission eine ganze Reihe von Bürgerdialogen und Fachtagungen veranstaltet zum Thema Geflüchtete und Fluchtursachen. Was unternimmt die EU? Was haben wir alle damit zu tun? Das war, denke ich, sehr erfolgreich.
Ja, also eine ganze Menge los in Brandenburg und auch, wie ich höre, viele gute Erfahrungen. Jetzt nochmal eine Frage aus Thüringer Sicht. Reden Sie auch mit Ihren Kolleginnen aus den anderen Bundesländern manchmal darüber? Weil in Thüringen ist eher der Eindruck, dass das Ganze ein bisschen schleppend läuft und so. Oh, jetzt kommt da noch eine Aufgabe, was wir übernehmen müssen.
Also ich kann sagen, dass wir sowohl jetzt auf Regierungsebene als auch im Bereich der NGO-Szene da durchaus einen sehr guten Austausch mit Thüringen haben. Also die zuständigen Fachministerien für Entwicklungspolitik der deutschen Länder treffen sich regelmäßig, mindestens einmal im Jahr. Wir planen zum Beispiel mit Unterstützung der Stiftung Entwicklung und Frieden im Herbst eine Fachveranstaltung zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien in den einzelnen Ländern. Und auch, wie gesagt, soweit ich das weiß, von den Kolleginnen und Kollegen aus der NGO-Szene ist dort der Austausch mit Thüringen durchaus gegeben. Also insofern kann ich Sie ermutigen. Ich glaube, Sie sind da auf einem guten Weg und Sie haben einen sehr spannenden Prozess vor sich. Und wir sind natürlich da auch ja gerne jederzeit ansprechbar für Sie und freuen uns über einen gemeinsamen Austausch.
Das klingt schön. Vielen Dank an Anne Quart, die Staatssekretärin im Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg. Vielen Dank für das nette Gespräch.
Danke an Sie. Tschüss.
Im Studio ist es jetzt recht voll geworden, denn es ist ein Teil der Steuerungsgruppe zur Überarbeitung der entwicklungspolitischen Leitlinien für Thüringen hier. Dazu gehören Angelika Heller, Tim Strähns und Achim Franco. Herzlich willkommen im Studio. Und Angelika wird mich mit der Moderation unterstützen. Vielen Dank an euch alle, dass ihr da seid und dass ihr Bericht erstatten wollt. Meine erste Frage geht vielleicht erstmal an Tim. Du arbeitest beim Eine Welt-Netzwerk Thüringen und ihr habt sozusagen als erstes Berührung damit gehabt. Kannst du vielleicht kurz erzählen, wie es denn dazu gekommen ist, zu den entwicklungspolitischen Leitlinien in Thüringen, wie der Stand ist und wie das mit der Überarbeitung so läuft?
Ja, es gab schon mal Leitlinien zur Entwicklungszusammenarbeit, wie sie damals hießen, für Thüringen aus dem Jahr 1996. Nachdem wir mit dem Chef der Staatskanzlei, dem Minister Hoff, ein Gespräch hatten zur Gestaltung der entwicklungspolitischen Arbeit hier in Thüringen, haben wir damals auch nochmal das mit ins Gespräch eingebracht. Das ist ja fast 20 Jahre, waren es damals bei diesem Gespräch nach Verabschiedung dieser alten Leitlinien doch mal an der Zeit wäre, die auch nochmal in neues Gewand zu kleiden. Und der Minister hat das damals aufgegriffen und hat gesagt, dass er das für eine gute Idee hält und dass wir doch da gemeinsam die Thüringer Landesregierung und die Zivilgesellschaft diese Leitlinien-Neufassung in Angriff nehmen sollen. Daraufhin haben wir dann ein bisschen gebraucht, um uns auch selber in dieses Thema einzuarbeiten und sind dann eben gemeinsam mit den Partnern der Steuerungsgruppe dann in den Prozess eingestiegen, haben in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei vereinbart, wie der Fahrplan laufen soll und haben dann Gespräche mit den betreffenden Ministerien, die von den Themen, die sich in den entwicklungspolitischen Leitlinien wiederfinden sollen, betroffen sind, geführt, haben auf Basis dieser Gespräche dann Entwürfe zu den einzelnen Themen verfasst, in Abstimmung mit den Mitgliedern des Landesnetzwerkes, mit anderen relevanten Akteuren aus diesen Themenbereichen. Und jetzt im Moment sind diese Entwürfe gerade in der Überarbeitung durch diese Fachressorts und dann wollen wir diesen überarbeiteten Entwurf gemeinsam mit allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern, mit Aktiven der entwicklungspolitischen Arbeit und der nachhaltigen Entwicklung am 15.09. diskutieren.
Ja, ich kann ja kurz die Themenbereiche auch mal nennen, um es etwas konkreter zu machen. Also das eine Thema wäre Bildung und Entwicklung, dann Migration und Entwicklung, das dritte Gesellschaft, Menschenrechte und Entwicklung, dann gibt es noch Partnerschaft und Entwicklung, Klima, Umwelt und Entwicklung und der letzte Bereich wäre Wirtschaft und Entwicklung. Bevor wir vielleicht jetzt noch auf so den weiteren Prozess eingehen, würde mich nochmal interessieren, so auch eure Perspektive, was ist denn überhaupt die Relevanz dieser entwicklungspolitischen Leitlinien? Weil ich muss ehrlich zugeben, bevor ich mich jetzt in der Arbeitsgruppe damit beschäftigt habe, habe ich noch nie was davon gehört. Wie kann das denn sein?
Ja, also das ging mir ganz ähnlich. Ich hatte zwar das Papier schon mal gelesen, aber so oft hat man da im Alltag auch nicht damit zu tun. Also ich arbeite für den Weltladendachverband und berate und begleite die Weltläden in Thüringen und bringe mich eben im fairen Handel hier ein. Und letztendlich hat das Ganze natürlich eine große Chance, nämlich eine Art Kompass zu sein für die Landesregierung in allen Punkten oder relevanten Themen im Bereich Entwicklungspolitik. Also wie kann sich die Landesregierung orientieren in immer komplexer werdenden Entscheidungen und die Globalisierung nimmt zu. Das heißt, man hat mit verschiedensten Partnern zu tun und da eben den Blick über den Tellerrand zu öffnen und mit den verschiedensten Disziplinen zusammenzuarbeiten, sich auch an der neu aufgestellten Agenda 2030 zu orientieren und dabei eben vor allen Dingen ja wirklich entwicklungspolitisch verantwortlich zu handeln.
Aber für die Entwicklungspolitik ist doch eigentlich erstmal das Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit zuständig. Was ist denn dann jetzt die Aufgabe oder auch die Möglichkeit überhaupt des Landes Thüringen da einzugreifen und zu steuern?
Das ist genau die Frage, die wir am Anfang des Prozesses häufig auch gestellt bekommen haben, vor allem von der Landespolitik. Und das hängt auch, glaube ich, ein bisschen damit zusammen, dass das Konzept von entwicklungspolitischen Leitlinien auch in der Öffentlichkeit immer gar nicht so bekannt ist. Weil viele Menschen in den Landesregierungen immer der Meinung sind, das ist Entwicklungspolitik, das hat nichts mit Landesebene zu tun, dafür gibt es ein Bundesministerium. Das ist zwar natürlich nicht falsch, dass es dieses Ministerium gibt, aber die Länder haben sich ja nach diversen Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz, der letzte, ich lasse mich jetzt nicht drauf festnageln, war meines Wissens 2014, wo auch nochmal die Ministerpräsidenten aller Bundesländer gesagt haben, entwicklungspolitisches Handeln ist Teil des politischen Handelns der Bundesländer. Und man hat natürlich ganz viele Anknüpfungspunkte, um das einfach mal ganz konkret zu machen. Vieles, was mit entwicklungspolitischer Arbeit im Inland zu tun hat, ist Bildung. Bildung ist Länderhoheit. Da wollen sich die Länder überhaupt nicht vom Bund reinreden lassen. Und da liegt es ganz offensichtlich auf der Hand, wo die Kompetenzen der Bundesländer sind. Aber es gibt natürlich auch ganz viele verschiedene andere Anknüpfungspunkte, wo das Land auch Vorbildwirkung hat. Im Feld der Beschaffung beispielsweise. Auch Klimaschutz ist natürlich also ein Thema, was auch eine entwicklungspolitische Komponente hat. Und da passiert auch viel auf der Bundeslandebene.
Man sieht ja auch an der Themenvielfalt, es gibt ja, wie gesagt, verschiedene Bereiche, die jetzt auch in den entwicklungspolitischen Leitlinien mit bearbeitet werden. Da zeigt sich ja auch, wie komplex und vielfältig das Thema ist. Für viele ist vielleicht auch gar nicht so klar, was ist denn Entwicklungspolitik genau? Da gab es ja auch innerhalb der letzten Jahre, Jahrzehnte auch nochmal Veränderungen, was das eigentlich bedeutet und jetzt speziell auch mit der Agenda 2030, die von allen UN-Mitgliedstaaten auch mit beschlossen und unterschrieben wurde. Aus eurer Perspektive, was wäre denn so eure Definition von Entwicklungspolitik heute?
Also letztendlich ist Entwicklungspolitik unser Handeln in einer globalisierten Welt, dass wir Verantwortung nehmen für unser Tun, für unser Handeln, sei das im Bereich Konsum, unser Konsumverhalten, dass wir eben Produkte kaufen, die oder einkaufen, die nach sozialen und ökologischen Kriterien hergestellt wurden. Das heißt, dass wirklich zum Beispiel die Menschen, die diese Produkte hergestellt haben, unter menschenwürdigen Bedingungen leben. Und ich denke, bei ganz vielen Dingen, Alltagsdingen oder bei fast allen Produkten, die uns umgeben, zum Beispiel gibt es Bezüge, globale Bezüge. Und da tragen wir natürlich eine Verantwortung, unter welchen Bedingungen diese Produkte hergestellt sind. Das Ganze geht aber auch noch weiter über in den Bildungsbereich. Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit ist auch ein wichtiges Thema durch gezielte Bildungsprogramme, dass das Ganze eben auch in Schulen ein Thema ist, was mittlerweile auch schon an vielen Schulen ist. Aber das eben auch zu fördern durch entsprechende Strukturen und Angebote ist eben auch ein ganz wichtiger Bereich, zum Beispiel im Bereich des globalen Lernens.
Wenn ich das noch ergänzen darf, dass Entwicklungspolitik ist, wie es landläufig so verstanden wird, nicht nur diese klassische Entwicklungszusammenarbeit, früher hieß es mal Entwicklungshilfe, sondern das spezifisch Entwicklungspolitische ist eben diese globale Perspektive, ein ganzheitlicher, holistischer Ansatz auf auf die Abhängigkeiten, wie sie eben, hast das Achim mit der Globalisierung gesagt, wie sie halt, also globale Phänomene sind nun mal da und der spezifische entwicklungspolitische Ansatz ist, dass man sich eben diese Abhängigkeiten anguckt und schaut, woher kommen die eigentlich und wie kann man eben diese Beziehungen, die zwischen Menschen über den ganzen Globus verteilt existieren, dass man diese analysiert, sich anguckt, warum sind die so, wie sie sind und wie kann man sie eben ändern und das nicht eben nur aus so einer ganz spezifisch deutsch-europäischen Perspektive anguckt und sagt, so muss das jetzt laufen, so entwickeln wir uns jetzt auf der Welt, sondern dass man eben diese Perspektivenvielfalt mit berücksichtigt und guckt, wie kommt man zu einer global gerechten, globalen Nachhaltigkeit.
Das sind alles schöne, warme Worte, die auch ganz oft gesprochen werden. Jetzt lasst uns mal konkret werden. Ihr als Vertreter der Zivilgesellschaft habt euch ja Gedanken gemacht, was da reingehören müsste in diese entwicklungspolitischen Leitlinien. Was steht denn dann konkret drin? Also wir haben als erstes Bildung und Entwicklung.
Also ganz zentral fordern wir, dass das globale Lernen und die Bildung für nachhaltige Entwicklung in allen Bildungsbereichen einen höheren Stellenwert als bisher bekommen muss. Bisher hat Bildung für nachhaltige Entwicklung und globales Lernen im Wesentlichen nur Eingang in die Präambel von den Thüringer Rahmenlehrplänen gefunden. Es gibt da verschiedene Konzepte, bundesweite Konzepte zum globalen Lernen, wie den Orientierungsrahmen für den Lernbereich globale Entwicklung oder auch für den Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und die sind alle nicht in Landesbildungsaktivitäten übersetzt worden. Und ich denke hier, das haben wir auch in unserem Entwurf für die Leitlinien so formuliert, besteht halt dringend Handlungsbedarf, dass man auch die Lehrerinnen und Lehrer fit macht für diesen Bereich und dass man aber auch durch Zertifizierung einfach auch einen Qualitätsstandard setzt, damit auch für die Schulen außerschulische Akteure anschlussfähig sind. Der zweite Bereich für den Themenkomplex Bildung ist die Internationalisierung von Hochschulen, weil die sind auch in Landeshoheit, um auch nochmal die Frage zu beantworten, wo können Länder da eigentlich auch handeln? Das hat nichts mit Bundespolitik zu tun. Und hier sehen wir einfach auch als zivilgesellschaftliche Akteure noch Handlungsbedarf, weil die Internationalisierung der Hochschulen, also der Studierenden hier in Thüringen, insbesondere im Lehramtsbereich, nicht sehr ausgeprägt ist. Und das sind aber die, die sich mit Globalisierung und Internationalisierung dann in der Schule auseinandersetzen sollen. Aber auch eben mit Studierenden aus anderen Ländern, die hierher kommen und dass wir mit denen einen Austausch treten können. Und da soll einfach das Land die Rahmenbedingungen verbessern.
Ja, und kannst du da ganz konkret auch nochmal vielleicht einige Beispiele sagen, wie so eine Verbesserung der Rahmenbedingungen aussehen kann?
Naja, dass zum Beispiel der Freistaat Thüringen Studien- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Studierende aus Ländern des globalen Südens und aber auch für geflüchtete Menschen gezielt fördert, sodass es zum Beispiel mehr nicht deutschsprachliche Studienangebote beispielsweise gibt, weil das natürlich für Studierende, die vielleicht nur einen Master hier machen oder nur einen Bachelor, die Zeit oftmals nicht ausreicht, also man da einfach eine Hürde einbaut, wenn man sagt, da ist Deutsch uneingeschränkte Unterrichtssprache, das ist einfach auch im Wissenschaftsbetrieb aus unserer Sicht nicht mehr ganz zeitgemäß. Und das wäre ganz, ganz einfach. Das kostet auch nicht viel Geld, da muss man nicht irgendwelche großartigen Förderprogramme aufsetzen, da muss man einfach an so ein paar kleinen Stellschrauben drehen und kann einfach das Studieren in Thüringen für internationale Gäste einfach attraktiver machen.
Ich habe in den Leitlinien auch gelesen, dass als eine Möglichkeit auch die Schaffung einer Stelle eines oder ein Jahr Beauftragten für globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung so im Raum steht, vielleicht als Wunsch, als Forderung auch der Zivilgesellschaft. Inwieweit denkt ihr, ist das realistisch und ist das nötig?
Also nötig ist es auf jeden Fall, weil es bisher, also es gibt zwar natürlich so eine Stelle auch im Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Da ist aber der Gestaltungsspielraum, der dieser Stelle eingeräumt wird, da ist nach oben hin noch viel Luft, um das mal vorsichtig auszudrücken. Wenn man da so eine Kompetenzstelle hat, wo verschiedene Fäden auch zusammenlaufen, dann wird das auch eben diesem Querschnittscharakter dieses ganzen Themenkomplexes gerecht, weil es eben, also Schule auch als Ganzes in den Blick nimmt, eben nicht nur im Sinne von Unterrichtsgestaltung in irgendwelchen Themen, die da aufbereitet werden müssen, sondern es geht auch darum, dass man die Lehrer entsprechend fortbildet, dass man versucht, Anknüpfungspunkte zu außerschulischen Akteuren zu finden, dass man auch Schule als Lernort in den Blick nimmt. Beispielsweise, wenn man Schülerinnen und Schülern im Unterricht sagt, dass man sich gegen den Klimawandel engagieren sollte oder dass es menschengemachte Erderwärmung gibt und dann setzt man aber auf klassischen Kohlestrom bei der Versorgung des, also Energieversorgung des Schulgebäudes. All das sind so Dinge, das kann jetzt nicht eine Koordinierungsstelle beim Ministerium irgendwie alles regeln, aber dass man da einfach einen zentralen Ansprechpartner hat, der das dann entsprechend auch Anfragen weiterleitet kann und bei dem irgendwie auch die Fäden zusammenlaufen.
Dann vielleicht mal zu einem zweiten Bereich, Wirtschaft und Entwicklung. Worum geht es denn da konkret?
Ja, das ist natürlich ein sehr großer Themenkomplex. Das lässt sich auch nicht in drei Sätzen zusammenfassen. Aber vielleicht, wenn ich das mal zusammenfassen kann, um was es da in diesem Kapitel auch geht, ist, dass Ja, die Forderung, dass die Landesregierung sich eben auch auf nationaler und europäischer Ebene einsetzt für ein demokratisches und transparentes Welthandelssystem, was wir momentan nicht haben, und dass dafür soziale und ökologische Standards eine wichtige Grundlage bilden. Also da gehört eben auch sowas dazu wie unternehmerische Verantwortung im Ausland, was natürlich auch eine Bundesaufgabe ist, aber auch eine Landesregierung kann hier im Wirtschaftsbereich an hiesige Unternehmen eine wichtige Rolle spielen, also eine Vorreiterrolle, wo es eben um die Sorgfaltspflicht geht, dass solche Dinge wie Rana Plaza in Bangladesch, wo eine Fabrik zusammengestürzt ist vor einigen Jahren und viele, viele Arbeiter ihr Leben verloren haben, dass das eben nicht wieder passiert. Und ja, natürlich dieser ganze Bereich Beschaffung, kommunale Beschaffung ist ein ganz wichtiges Thema. Und hier gibt es einen Arbeitskreis, der sich seit mehreren Jahren engagiert für eine faire und nachhaltige Beschaffung. Und hier ist eben auch die Forderung, dass eine Novellierung des Gesetzes gibt und das Land Thüringen von einer momentanen Kannregelung von solchen Kriterien, die soziale und nachhaltige Standards fordern, zu einer Sollregelung angehoben wird, damit es eben auch verbindlicher wird.
Bei Beschaffung kannst du vielleicht nochmal ausführen, was das ist? Wer beschafft da was?
Bei der Beschaffung, von der wir jetzt reden, geht es eben um den Einkauf von Kommunen in allen möglichen Bereichen. Das geht über Berufsbekleidung bis hin zu Fahrzeugen, Technik, Anlagen, Computer und da eben genau zu gucken, Getränke natürlich auch, Kaffee, dass da eben darauf geachtet wird, dass diese Produkte, die dort beschafft oder eingekauft werden, nach umweltfreundlichen und auch fairen oder sozialen Standards produziert werden, bis hin zu zum Beispiel die Verwendung von Pflastersteinen, dass die eben nicht unterstützt werden jetzt aus ausbeuterischer Kinderarbeit. Genau, also dass man da wirklich sich der Herkunft sicher ist, und da gibt es auch verschiedene sehr gute Beispiele aus anderen Bundesländern, und es gibt mittlerweile auch sehr verlässliche Siegel, auf die man sich eben auch beziehen kann.
Und weil du gerade auch andere Bundesländer angesprochen hast, wo siehst du da denn den Stand von Thüringen, wenn du da überhaupt jetzt, sage ich mal, so ein Urteil drüber bilden kannst? Wie ist der Stand in Thüringen, was jetzt schon den Bereich Wirtschaft und Entwicklung angeht oder auch speziell Beschaffung als ein Beispiel?
Also ich denke, dass die Arbeitsgruppe schon mal ein wichtiges Element ist und schon recht erfolgreich arbeitet. Wir haben jedes Jahr einen Fachtag mit 100 Teilnehmern aus verschiedensten Bereichen, Ministerien, Zivilgesellschaft, Verwaltung, und wo wir uns immer zu einem bestimmten Thema austauschen. Aber letztendlich geht es natürlich darum, dass in den Kommunen das ein Thema ist, und das hängt dann natürlich sehr von dem Willen der Verwaltungsspitze ab und natürlich auch dem Wissen und der Kenntnis. Und ich denke, gerade im Bereich der Kenntnis, der Weiterbildung ist da an vielen Orten auch noch ein hoher Bedarf. Also dass es eben eine Qualifizierung auch gibt von den Mitarbeitern und Sensibilisierung zu den Themen, zum Beispiel fairer Handel oder ökologische Standards.
Ein wichtiger Bereich bei der Agenda 2030 und den SDGs ist auch so eine Friedenspolitik. Und wenn ich jetzt an Thüringen denke, dann kommt da auch der Bereich der Rüstungsindustrie mit rein, was vielen erstmal nicht so vordergründig vielleicht bekannt ist, aber auch in Thüringen gibt es ja Unternehmen, die für die globale Rüstungsindustrie tätig sind. Und ich denke, da ist ja auch in Bezug auf eine verantwortungsvolle Wirtschaftspolitik doch einiges zu tun in Thüringen. Wie siehst du das?
Das sehe ich ganz ähnlich. Da spielen natürlich diese Aspekte wie Menschenrechte, die Einhaltung von Menschenrechten und die Bewahrung des Friedens eine wichtige Rolle. Und ich denke, da kann sich das Land auch nicht darauf zurückziehen, dass sie sagen, sozusagen, das ist eine Bundesangelegenheit.
Ich wollte nur noch mal anschließen, weil du mir gerade, die Landespolitik zieht sich ja nicht nur auf den Standpunkt zurück und sagt, das ist Bundesaufgabe, sondern gerade in diesem Bereich Wirtschaft und vor allem, wenn man über Rüstung redet, dann kommt immer so diese, ja, wir dürfen uns in das unternehmerische Handeln als Landesregierung ja nicht einmischen. Das ist richtig und das ist auch gut, dass es prinzipiell erstmal nicht so ist, aber man kann auch als Landesregierung mit den Unternehmen im Land gemeinsam versuchen, Lösungen zu finden und sich mit denen auch erstmal an einen Tisch setzen und zu gucken, und bleiben wir bei dem Beispiel Rüstung, wie kann vielleicht auch eine sogenannte Konversion, also eine Änderung der Rüstungsproduktion auf eine Produktion von zivilen Gütern, wie kann man das gemeinsam umsetzen? Der Bund ist beispielsweise nach dieser Brandkatastrophe in Bangladesch, die du vorhin erwähnt hast, ja dazu übergegangen und hat dieses Textilbündnis mit den großen deutschen Unternehmen geschlossen. Das kann man jetzt sehen, ob das jetzt wirklich eine Änderung bewirkt, aber da geht die Politik auf die Wirtschaft zu und sagt, wir möchten gerne, dass ihr etwas ändert, und dann lasst uns an den Tisch zusammensetzen und gucken, wie wir da gemeinsam hinkommen. Aber entscheidend ist dabei der politische Wille, und ich glaube, dafür ist es auch nochmal, um so darauf zurückzukommen, ist es auch wichtig, diese Leitlinien zu haben, um auch als Landesregierung zu formulieren, wo möchte man denn gerne hin, auf eine Grundlage, auf der man dann eben handeln kann und hoffentlich auch wird.
Dann gibt es ja noch einen weiteren Bereich, und zwar Klima, Umwelt und Entwicklung. Und da kannst du, Uwe, vielleicht auch was dazu sagen, weil du diesen Bereich mitentwickelt hast. Was ist da der aktuelle Stand und was sind die Forderungen der Zivilgesellschaft?
Ja, also das ist ja der Bereich, der auch sehr nah an dem Nachhaltigkeitsbegriff, der häufig sehr umweltlastig ist, ranreicht. Und da geht es natürlich um so Themen wie Klimawandel und die globalen Folgen davon. Und da ist zum Beispiel ein Bereich ganz klassisch die Reduktion von Treibhausgasemissionen, wo es dann Schwerpunkte im Bereich der Energie, der Mobilität und der Landwirtschaft gibt. Also zum Beispiel hat sich Thüringen vorgenommen, 100% erneuerbare Energien bis 2040 auch zu erreichen und sich damit selbst zu versorgen. Aber auch solche Dinge wie eine CO2-neutrale Landtagsverwaltung, dann die Beförderung der Energie und auch Verkehrswende. Auch da kann auch ein Land was dazu beitragen, auch wenn das auch wieder sowas ist, was eher von Bundesebene her gesteuert wird. Dann die ökologische Landwirtschaft entsprechend zu fördern, wäre eine Aufgabe, die auch auf Landesebene absolviert werden kann. Und da gibt's noch eine ganze Menge zu tun. Und das große Ziel müsste eigentlich sein, die Dekarbonisierung der Gesellschaft. Ja, also was heißt, ganz auf fossile Rohstoffe zu verzichten? Also nicht nur bei der Energieerzeugung, sondern eben auch bei den Kraftstoffen, aber auch alles Plastik, was uns umgibt, ist irgendwie aus Erdöl. Und wenn das verbrannt wird, entsteht CO2, mal abgesehen davon, dass auch als Mikroplastik, die dann noch ewig im globalen Kreislauf unterwegs sind und am Ende wieder auf unserem Teller landen.
Vielleicht anschließend jetzt noch die Frage, es gibt ja auch momentan gerade die Weiterentwicklung oder die Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie in Thüringen, und da spielen ja die Themen von Klima und Umwelt, soweit ich weiß, auch eine große Rolle. Wo gibt's denn Schnittstellen und wo, denkst du aber, gibt's nochmal Unterschiede, was die entwicklungspolitischen Leitlinien angeht und was die Nachhaltigkeitsstrategie angeht?
Na, das lässt sich an einem Beispiel vielleicht ganz deutlich machen, nämlich wenn es um Elektromobilität geht. In der Nachhaltigkeitsdiskussion ist das ein ganz großes Thema, weil, ja, wenn wir es schaffen würden, alle Autos, die wir fahren, durch Elektroautos zu ersetzen, ist erstmal auf der Umweltseite scheinbar alles schön und gut, ja. Aber zum einen müssen wir gucken, wo kommt denn der Strom her, mit dem die dann geladen und gefahren werden. Aber, und das ist eigentlich aus entwicklungspolitischer Perspektive viel wichtiger, wo kommen denn die Rohstoffe her, die da drin sind? Ja, also das Lithium, was es eben nicht in Deutschland gibt, das wird eben in Lateinamerika gewonnen. Dann muss man sich fragen, unter welchen Umständen und mit welchen Auswirkungen passiert das? Solche Punkte geraten dann bei der umweltfokussierten Nachhaltigkeitsdebatte leider immer wieder aus dem Blickfeld. Und da ist dann die entwicklungspolitische Perspektive gefordert, die dann eben darauf hinweist und sagt, nee, wir müssen auch gucken, wie die sozialen und ökologischen Auswirkungen außerhalb von Thüringen, Deutschland und Europa sind, wenn wir solche Sachen fordern.
Ich denke, da ist es auch einfach nochmal wichtig, und das haben wir auch versucht, in den Leitlinien auch zu formulieren, dass man eben bei dem Handeln eben auch speziell im Umweltbereich, aber nicht nur da, eben auch immer so eine ganzheitlich globale Perspektive mit in den Blick nimmt und sich dann eben hier nicht so mit einfachen Antworten zufrieden gibt. Ja, beispielsweise, um in diesem Bereich Umwelt zu bleiben, wenn man jetzt sagt, ökologische Landwirtschaft, und dann ist mittlerweile so ein exemplarisches Beispiel ist, Avocados, die sind extrem wasserintensiv im Anbau, aber wenn wir als Konsumenten einfach nur dabei stehen bleiben und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt eine schicke Bio-Avocado, dann sieht das erstmal gut aus, Aber der Wassertransfer, also der mit dieser kleinen Avocado, dem zum Beispiel in Südafrika entzogen wird und dann hier nach Europa transportiert wird, das hat so enorme Folgen für die Umwelt dann dort in den Anbauländern, dass das in einer globalen Betrachtungsweise nicht mehr eigentlich vertretbar ist. Aber es sieht erstmal gut aus. Und so ist es halt, wie du auch mit dem Beispiel Elektromobilität angesprochen hast, bei so vielen Sachen. Und man darf sich einfach nicht so darauf ausruhen, sondern man muss versuchen, wirklich das ganzheitlich zu betrachten, um dann wirklich abschätzen zu können, okay, können wir uns das im Sinne einer global nachhaltigen Entwicklung diesen Luxus, sage ich mal, wirklich leisten? Oder sollten wir es im Sinne eines verantwortungsvollen Handelns einfach vielleicht eher lassen oder zumindest reduzieren?
Ja, vielleicht ergänzend, auch die Verknüpfung von Umwelt, Klima und Wirtschaft ist natürlich da. Und da möchte ich dann nochmal anschließen, dass eben auch oft von einer Effizienz die Rede ist, dass wir effizienter werden müssen, gerade im Bereich des Klimaschutzes und solche Maßnahmen zu fördern sind. Aber eben genau zu gucken, sozusagen, was hat das denn für Folgen, für globale Folgen? Wo kommen die Ressourcen her? Und dass es eben auch wichtig ist, auch für eine Landesregierung wie Thüringen, sich die Frage zu stellen, können wir denn überhaupt weiter so wirtschaften? Und geht es nicht eher um eine Suffizienz? Also, dass wir wirklich gucken, dass wir mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, so haushalten, dass sie ausreichen und nicht nur für uns, sozusagen für unser Bundesland oder die Menschen, die hier leben, sondern eben für die gesamte Welt. Und das ist natürlich ein sehr weiter und großer Weg, aber eben wirklich im Blick zu haben, genauso wie die Ressourcen endlich sind, ist auch die Wirtschaft endlich und kann nicht immer weiter wachsen. Und Wirtschaftswachstum und der Schutz oder die Erhaltung von natürlichen Ressourcen als Basis unseres Planeten widerspricht sich ein Stück weit.
Ja, ich muss sagen, jetzt habe ich auch wieder was dazugelernt, auch was speziell die Avocado angeht. Und das zeigt ja aber auch so schön, glaube ich, die Schnittstellen zwischen den Bereichen. Also wie wichtig da auch irgendwie eine Sensibilisierung und eine Schulung der Bevölkerung ist, um diese Zusammenhänge zu verstehen. So die Beispiele, die ihr angebracht habt, zeigen ja auch ein bisschen, dass man irgendwie so eine interdisziplinäre Perspektive haben muss. Wie glaubt ihr denn, kann sich das in der Praxis des politischen und Verwaltungshandels denn dann auch umsetzen, so eine interdisziplinäre Sichtweise?
Naja, da würde ich mal sagen, kann man den Prozess für die Erarbeitung der entwicklungspolitischen Leitlinien zumindest mal als einen ersten Versuch interpretieren, wie sowas funktionieren könnte. Also hier ist ja von Anfang an der politische Wille formuliert worden. Ja, man möchte diese Leitlinien, also den Rahmen des politischen Handelns bezogen eben auf entwicklungspolitische Themen, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft erarbeiten. Das läuft noch nicht so ruckelfrei, wie wir das uns gewünscht hätten. Aber zumindest sind wir erstmal, und das muss man auch erstmal positiv anerkennen, wir sind erstmal in diesem Prozess, wir sind erstmal in den Gesprächen, auch mit den betreffenden Fachressorts gewesen, über diese Themen zum Beispiel, die wir jetzt angesprochen haben. Und ich glaube, wenn wir das zu einem erfolgreichen Abschluss bringen, dann können ja beide Seiten nur gewinnen dabei. Also die Landespolitik, weil sie einfach auch sicherlich auf viele Fragen, die mit diesem ganzen Komplex zusammenhängen, nicht auf alles eine Antwort hat und da auch sicherlich auf die Expertise der Zivilgesellschaft angewiesen ist. Und natürlich für die Zivilgesellschaft, weil wir ja auch politisches Handeln einfordern können und sagen, so würden wir es gerne haben. Und dann kommt man eben miteinander ins Gespräch. Das ist ein dialogischer Prozess und kommt dann am Ende zu einer Position, die halt natürlich hier für Thüringen irgendwie nach vorne geht und in die Zukunft geht. Und ich glaube, solche Sachen sollten öfters passieren, solche Prozesse. Aber das bedarf halt einer gewissen Übung, einer Bereitschaft auf beiden Seiten. Also auch für zivilgesellschaftliche Akteure ist dann nicht immer die Bereitschaft so groß, sich mit denen da oben in Anführungszeichen zusammenzusetzen. Aber eben auch für Politikerinnen und Politiker oder für Menschen, die in den Verwaltungen tätig sind, ist das auch oftmals eine große Hürde, sich mit Menschen aus der Zivilgesellschaft da wirklich auch zusammenzusetzen. Ich glaube, das muss man einfach mehr üben und einfach eine größere Bereitschaft haben und vor allem auch den Mut haben, das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch von Politikseite einfach den Mut haben zu sagen, ich nehme da die Bürgerinnen und Bürger ernst und trete wirklich in einen Dialog mit denen und zwar wirklich und nicht nur so, wenn ich mal mit dem Finger schnipse, es kommt was und dann ist auch wieder gut.
Ich möchte jetzt nochmal anknüpfen an die entwicklungspolitischen Leitlinien. Das klingt alles sehr trocken und ist natürlich erstmal nur ein Papier, in Anführungsstrichen ein Papier. Aber Was unser Ziel auch ist jetzt als Steuerungsgruppe, dass das Ganze ein längerfristiger und nachhaltiger Prozess ist, der in Gang gesetzt wird und dass wir das hinbekommen, Zivilgesellschaft, Landesregierung oder die verschiedenen Fachressorts zusammenzubringen, dass man zum Beispiel einmal im Jahr einen entwicklungspolitischen runden Tisch oder eine Konferenz hat, zu dem man sich Experten dazu holt und wir eben wirklich gezielt in einen Austausch kommen. Wo möchte Thüringen hin in Zukunft in Bezug auf die entwicklungspolitische Ausrichtung oder auch die Nachhaltigkeitsstrategie?
Das ist auf alle Fälle sehr wichtig, dass man da in Austausch kommt. Eine erste Möglichkeit für einen Austausch wird es ja jetzt im September geben. Tim hatte ja anfangs schon erwähnt, dass jetzt am 15. September, das ist ein Freitag, von 14 bis 18 Uhr gibt es eine Dialogveranstaltung, wo der Entwurf der entwicklungspolitischen Leitlinien schon mal vorgestellt wird und auch zur Diskussion freigegeben wird. Und vielleicht könnt ihr auch noch kurz was dazu sagen. Wie läuft diese Veranstaltung ab? An wen richtet sie sich? Wer kann da mitmachen?
Naja, diese Veranstaltung ist offen für alle Menschen, die in Thüringen leben und die sich auch hier für diesen Bereich engagieren möchten, egal ob jung oder alt. Und wir hoffen natürlich auf eine rege Teilnahme. Wir werden auch nochmal nächste Woche für alle die, die es jetzt hören und gesagt haben, oh, davon weiß ich noch gar nicht, wir werden auch nochmal formell nächste Woche einladen. Man kann das dann auch auf unserer Webseite www.ewnt.org dann auch nochmal sich angucken, auch über Facebook. Ja, wir hoffen einfach auf eine ganz rege Beteiligung, weil auch wir stecken ja sehr, sagen wir mal, fachspezifisch so in diesen Punkten drin, haben vielleicht auch nicht alles berücksichtigen können und deswegen freuen wir uns einfach natürlich, wenn es da viele weitere Anregungen dazu gibt. Und was mich persönlich sehr freut, ist, dass das Hope Theater Nairobi, das ist ein Theaterprojekt, die in Kenia mit Jugendlichen gemeinsam arbeiten, dass die extra ihr Gastspiel ein bisschen nach vorne verlegt haben und dann auch hier nach Erfurt ins Haus Dacheröden kommen werden und uns einfach auch nochmal ihre Perspektive, warum wir uns mit Entwicklungspolitik beschäftigen sollten, uns auch die nochmal präsentieren und vorstellen werden.
Das ist auf alle Fälle nochmal ein Anreiz, wenn man auch noch so einen kulturellen Höhepunkt dazu hat und nicht nur über die Fachthemen spricht. Also eine Einladung an alle, die sich interessieren für, was hat mein Leben mit der globalen Welt zu tun und wie kann ich vielleicht auch Einfluss nehmen, kommt am Freitag, dem 15. September ins Haus Dacheröden. Von 14 bis 18 Uhr gibt es da diese Dialogveranstaltung. Und wer mehr erfahren möchte, kann einfach auf die Webseite von dem Eine Welt-Netzwerk Thüringen nochmal schauen. Da stehen dann schon ganz aktuell Informationen darüber und die Webseite war www.ewnt.org.
Okay, jetzt muss ich aber doch nochmal kritisch reinfragen. Da gibt es ja jetzt eine Dialogveranstaltung, da können alle Leute hinkommen und diskutieren untereinander über das, was bisher da ist oder wer wird da noch teilnehmen und vor allen Dingen, was mir interessiert, was passiert denn dann damit?
Ja, wir hoffen natürlich auch, dass der eine oder die andere Vertreterin der Ministerien, die auch an diesen Leitlinien mitgearbeitet haben, teilnehmen werden. Also es gab vielleicht im Vorfeld, das zur Information nochmal, gab es auch Fachgespräche zu den verschiedenen Themen, wo wir eben auch inhaltlich in einen Austausch gegangen sind und das soll natürlich jetzt auch nochmal weiter geöffnet werden und nochmal die breitere Zivilgesellschaft erreicht werden und das Ziel ist natürlich schon nochmal andere Perspektiven mit einzubeziehen und damit natürlich dann zu versuchen, Ende des Jahres auch die Leitlinien, die entwicklungspolitischen Leitlinien für das Land Thüringen zu verabschieden.
Und ich denke, je mehr wir uns als Menschen, die hier in Thüringen leben und denen das Thema, wie wollen wir gemeinsam in einer globalisierten Welt leben, je mehr uns das am Herzen liegt und je mehr wir bei solchen Gelegenheiten wie eben diese Dialogveranstaltung oder vielleicht eben auch parallel bei anderen Veranstaltungen einfach auch sagen, wir möchten, dass die Landesregierung in diesem Sinne handelt, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie es dann tatsächlich auch tut. Wenn wir unseren Willen als Zivilgesellschaft nicht formulieren, dann ist natürlich die große Gefahr, gebe ich dir absolut recht, dass es dann einfach nur ein Papier wird und das versinkt dann irgendwo in einer Schublade und vielleicht kramen wir es dann in 20 Jahren wieder vor und sagen, ah, es wäre doch mal Zeit, die Leitlinien irgendwie neu zu gestalten. Und damit eben genau das nicht passiert, müssen wir hier als Thüringerinnen und Thüringer und die Menschen, die hier leben, sagen, wir wollen das so. Wir wollen, ihr Landesregierung, dass ihr euch global verantwortlich verhaltet und eine Vorbildwirkung einnehmt. Und dann bin ich auch optimistisch, dass es eben mehr wird als nur dieses Papier. Und vielleicht kann ja mal Thüringen anders als bisher nicht das Schlusslicht bundesweit sein, was entwicklungspolitisches Handeln angeht, sondern vielleicht tatsächlich auch mal eine Vorreiterrolle einnehmen und sich auch mal ja im Konzert der 16 einfach mal mit breiter Brust vorne hinstellen kann, sagen, wir haben einen Weg gezeigt, wie man landespolitisch verantwortungsvoll handeln kann.
Das ist doch schon fast ein schönes Schlusswort und nochmal ein Aufruf an die Landesregierung. Aber davor steht eben die Beteiligung von möglichst vielen Menschen an der Dialogveranstaltung am Freitag, den 15. September im Haus Dacheröden in Erfurt von 14 bis 18 Uhr. Also zum einen auch doch vielleicht arbeitnehmerinfreundlich im Sinne von, dass da manche schon Freitag ein bisschen eher Schluss haben. Und es gibt mit dem Nairobi Hope Theater auch einen kulturellen Beitrag, der sicherlich ganz interessant sein wird. Vielen Dank für das interessante Gespräch an Achim Franco von der Fair Handelsberatung Thüringen, Tim Strähns vom Eine Weltnetzwerk Thüringen und vielen Dank auch an Angelika Heller von Radio Frei.
Und natürlich auch an Uwe Flurschütz, der die Sendung so wunderbar moderiert.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Und ich denke, als Zivilgesellschaft werden wir uns bestimmt spätestens in einem Jahr vielleicht auch wieder hören, um dann zu erfahren, wie die Umsetzung denn wirklich läuft und wie der weitere Prozess verläuft, um einfach dran zu bleiben, kritisch zu hinterfragen und den Prozess weiter zu begleiten. Herzlichen Dank und tschüss.
Damit endet auch schon wieder diese Sendung der Sendereihe Geborgte Zukunft bei Radio Frei. Ich bedanke mich bei meinen Gästen und allen Zuhörerinnen und Zuhörern und freue mich auf eure Meinungen und Rückmeldungen unter geborgte-zukunft@radio-frei.de. In der nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns wieder mit einem Ziel der Agenda 2030, nämlich dem SDG Nummer 8. Nachhaltiges Wirtschaften und menschenwürdige Arbeit. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Macht's gut. Thank you.
Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.